Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Rainer Zöttl. Und ich würde schon fast sagen, der Rainer, der ist eine lebende Legende. Legende darf man ja nicht immer sagen, denn Legenden sind ja meistens alt und der Rainer ist ja noch gar nicht so alt. Aber gehen wir mal auf die Geschichte von Rainer ein. Denn er ist aufgewachsen auf einem Bauernhof und dann folgte eine Ausbildung als Tischler. Und jetzt kommt das Faszinierende. Denn er wurde Visual Effects Artist und wirkte unter anderem bei den Filmen wie The Hobbit, The Avengers, District 9 und 300 mit. Und wir alle oder fast alle kennen den Film Avatar. Und er entwickelte und designte den bekannten Lebensbaum von Avatar. Und es ist wirklich Wahnsinn, was der Rainer schon alles erlebt hat. Und wir hatten jetzt schon ein sehr humorvolles Vorgespräch, würde ich mal sagen. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was der Rainer alles zu erzählen hat. Ich will noch abschließend eins sagen. Er hat eigentlich nur einen Hauptschulabschluss und die Lehrlingsausbildung als Tischler. Und man kann sagen, er hat sich das alles selbst beigebracht, was noch umso beeindruckender ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Rainer Zöttl. Hallo Rainer.
Ja, danke, Herr Robert, für die Einladung und danke für die tolle Introduction.
Sehr gerne. Sehr gerne. Mich freut es auch. Also wirklich schon sehr spannend, was du alles erlebt hast und allein das Vorgespräch wäre schon eine, ja, mehrere Podcast-Folgen wert gewesen. Rainer, sind wir eigentlich eine Computersimulation?
Ich gebe mal vorweg schon die Antwort drauf, also ich glaube nicht. Und es kann natürlich in die Richtung gehen, in den nächsten, sage ich mal, 10 bis 15 Jahre geht es vielleicht in diese Richtung, sprich Virtual Reality und so weiter, aber aktuell glaube ich nicht, weil wenn ich meinen Finger nicht steche, dann tut es weh. Deswegen glaube ich nicht, dass wir eine Computersimulation sind.
Also die gleiche Antwort wie der Christoph Sitter, der hat auch Nein gesagt. Lass uns mal auf deine Vergangenheit schauen, du hast ja schon sehr viel erlebt. Wie kam das alles? Also wie wird man vom Tischler, wie kommt man da zum Visual Effects Artist? Also wie kommt sowas? Wie macht man das?
Als Kind war ich schon immer fasziniert vom Computer und mein Cousin hatte mal einen Amiga 500 und der hat mir gezeigt, wie er einen Ball hüpfen lassen hat und von da an war ich eigentlich verloren in dieser Welt und habe mich total verliebt in die Computerwelt und habe immer Zeitschriften gekauft und wollte immer alles wissen, alles lernen. Aber meine Eltern haben mir gesagt, mach was Traditionelles. Also bin ich Tischler geworden und Tischler war auch super für meine Ausbildung. Ich habe es sehr gern gemacht und mache nach wie vor gerne etwas mit Holz. Aber ich wollte immer gerne meinen Traumberuf verwirklichen und habe dann Tischler irgendwann nach der Ausbildung, nach meinem Lehrabschluss dann aufgegeben und habe eine Ausbildung gemacht in der SAE in München. Die war sehr, sehr teuer. Die Ausbildung hat ein Jahr lang gedauert, hat quasi ein Digital Film Programm damals. Musste alles verkaufen, mein Auto und mein ganzes Spartes in dieses College stecken. Nach dieser Ausbildung war nicht wirklich irgendwie ein Jobangebot da und habe dann als ITler ein Jahr lang noch gejobbt und habe mich auch selber weitergebildet und nicht aufgegeben und versucht, ein Praktikum zu bekommen in die Bavaria Filmstudios bei einer Firma Scanline. Das hat dann letztendlich geklappt und von da an ging es dann weiter.
Wie hast du dich damals gefühlt? Also du warst ja in München bei diesem teuren Privatcollege, warst du ja nur ein Jahr. Mhm. Und hast ja eigentlich alles aufgegeben dafür. Und du hast vorhin erzählt, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, also im Privatcollege wurde dir beigebracht, wo die richtigen Buttons sind. Mhm. Hast du das nie bereut? Also hast du immer gedacht, okay, das wird schon alles seinen Grund haben und das wird schon alles irgendwie funktionieren?
Ja, damals haben wir gedacht, tolle, mega Ausbildung. Aber die Ausbildung an sich bringt das gar nicht wirklich. Es ist dann die Konfidenz, das Selbstbewusstsein, das man dadurch bekommt, das ist das Entscheidende, um dann weiterzumachen. Also man kriegt dann gewisse Snippets mit, wie man etwas macht, und dann kommt der Lernprozess viel schneller mit einem selber.
Und wie ging es dann? Ja, bitte.
Aus heutiger Sicht, glaube ich, würde ich es nicht mehr so machen. Aber damals gab es auch nicht mehr so dieses ganze YouTube, alle Tutorials, die man anschauen konnte, wo ich sollte auch anders wissen.
Und dann warst du beim Bavaria Filmstudio als Praktikant. Und was waren da so deine ersten Aufgaben? Also wie ging es dann weiter in der Geschichte?
Praktikant, ja, das war auch sehr interessante Zeit, weil das ging sehr, sehr schnell. Also alle 3 Monate vom Praktikant zum Junior, zum Mid-Level, zum Senior. Das ging alles innerhalb von einem Jahr, glaube ich, die Entwicklung. Ich habe da wirklich versucht, mich voll reinzuhauen, Tag und Nacht zu arbeiten. Und ich durfte dann alle Abteilungen von Visual Effects kennenlernen, vom Modeling zu Schnitt, zu Compositing. Und das war das Faszinierende an dieser Firma. Und da war ich dann 5 Jahre lang, habe dann an so Filmen mitgearbeitet wie bei Periode 1 von Michael Pulli-Herrig zum Beispiel. Und mich hat es dann fasziniert, diese ganze Welt, und ich wollte dann auch mal weiter weg und was anderes kennenlernen. Und es gab eine Firma, die ist eine der besten Visual Effects Firmen der Welt, Weather Digital. Und da wollte ich immerhin, wusste eigentlich gar nicht, wo die überhaupt sind. Mir hat nur die Firma fasziniert, was die so machen. Und da war ein Vortrag in Stuttgart von einem Supervisor, der dort gearbeitet hat. Dem habe ich mein Reel in die Hand gedrückt, mein ganzes Material, und wir hatten auch ein sehr sympathisches Gespräch. Und nach ein paar Monaten war ich dann zu meiner Überraschung in Neuseeland, weil ich wusste erst, wo die sind, nachdem ich das Bewerbungsschreiben geschrieben habe.
Aber hat dich das abgeschreckt, also dass es in Neuseeland war? Also was erwartet einen in Neuseeland? Warum sind die überhaupt in Neuseeland? Ist das das Zentrum der Visual Effects?
Der Peter Jackson hat diese Firma in Neuseeland gegründet, weil das einfach seine Heimat ist. Und deshalb sind die da unten. Und abgeschreckt hat es mich. Mich hat es eher, ich war excited, wer ist das deutsche Wort? Aufgeregt. Ich wollte was Neues und es war auch super. Also alles zu Hause mal liegen und stehen lassen und weg von zu Hause und in eine neue Welt abtauchen.
Würdest du sagen, dass bisher alles in deinem Leben eigentlich einen Grund gehabt hat? Also es hört sich ja eigentlich alles so an, oder? Also du hast dich immer ins Unbekannte gestürzt, bist auch Risiken eingegangen, aber es hat ja trotzdem alles immer gut funktioniert.
Ja, ich glaube, wenn man den Mut hat, in ein neues Abenteuer zu gehen und auch die Durchsetzungskraft durchzusetzen und das durchzuziehen, was man machen will, dann kann es eigentlich fast gar nicht schief gehen. Also man muss wirklich nur durchziehen und den Mut haben, es auch anzugehen.
Und was war dann in Neuseeland? Was waren da deine Aufgaben? Wo hast du dann mitgearbeitet?
Neuseeland war eine der besten Zeiten meines Lebens, glaube ich.
Also wie alt warst du da? Ganz kurz.
Wie alt war ich da? 26. Ah, ja. 26. Die haben mir das, wo ich angekommen bin, in ein Büro gesteckt mit meiner jetzigen Frau. Also die durfte da schon kennenlernen. Und die ersten Aufgaben, die waren zum Beispiel, es war ganz witzig, weil ich habe für in München vorher, noch kurz vorher, an einem Film gearbeitet, wo ich ein Flugzeug bauen musste. Dann bin ich in Neuseeland angekommen und jetzt hat zufälligerweise Peter Jackson das gleiche Flugzeug gekauft, nach Neuseeland geschickt und ich muss das gleiche Flugzeug nochmal bauen.
Zufall, zugleich.
Ja, warum auch immer. Und nach diesem Flugzeug ging es recht schnell in die Vorproduktion von Avatar. Und meine größte Aufgabe bei der Produktion von Avatar waren dann die Kreation von den Bäumen. Das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe damals, weil es die Tools noch nicht gab, wie man die Bäume macht. Und für mich war es sehr spannend und herausfordernd, weil ich musste neue Software schreiben und durfte diese dann auch selber benutzen, um diese Bäume zu kreieren. Und deshalb durfte dann auch diesen Lebensbaum, wie in Deutsch heißt, machen.
Und wie fühlt man sich da? Also rückblickend betrachtet weiß man, Avatar war einfach ein Riesenerfolg. Warst du dann auch in den Kinos und hast den Film angeschaut und hast dir gedacht, boah, das ist mein Baum, den habe ich gepflanzt? Oder wie damit um? Also was denkt man denn dabei?
Leider sieht man ja, also an den Filmen, wo man selber mitarbeitet, die sieht man ja tausendmal. 1000 Mal im Monat, würde ich sagen. Die gleichen Szenen immer wieder auf und ab. Sie verbessern sie immer, Pixel für Pixel. Aber irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Also auch im Kino, dann kann man es nicht mehr, also für mich zumindest, ich konnte es nicht mehr wirklich genießen, weil ich sah jeden kleinen Fehler, der da war, den niemand anderer sah.
Einfach mal die Popcorn weggeschmissen, ja, vor lauter Aufregung. Also schwieriges Dilemma eigentlich, weil das sind ja eigentlich schon tolle Filme, muss man sagen, und wenn man die dann nicht genießen kann. Wie lange dauert denn so ein Film? Also wie lange arbeitet man? Wie viel, das ist, glaube ich, auch spannend, wie viele Stunden hat denn dieser Lebensbaum gedauert?
Oh, endlos Stunden.
Zu viele Stunden.
Also zu viele. Also ich habe wirklich am ganzen Baum, bis der fertig war, ein ganzes Jahr lang nur an diesem einen Baum gearbeitet. Der Film selber hat 3 Jahre gedauert und der Baum hatte mich verfolgt für ein ganzes Jahr lang. Weil immer wieder,
wie schläft man da?
Nicht so gut. Der Baum kam halt immer wieder zurück vom Regisseur. Also der Regisseur, James Cameron, der ist sehr, sehr picky. Also er weiß ganz genau, was er machen will. Und da muss jedes Blatt und alles ganz genau so sein, wie er es vorstellt. Im Gegensatz zum anderen Regisseur, wie zum Beispiel Peter Jackson, der lässt dich 100 Varianten machen und dann sucht er eine aus. Und bei James Cameron, der weiß ganz genau, was er will. Und genau so muss man es machen. Das kostet wahrscheinlich auch so viel Geld, die Produktion.
Du hast ja auch eine Auszeichnung dafür bekommen, oder?
Ja, es hat sich anscheinend ausgezahlt, diese Quälerei mit diesem Baum.
Reinhard der Gärtner.
Reinhard der Gärtner, ja. 2006 bin ich runtergegangen nach Neuseeland und 2009 habe ich dann die Auszeichnung bekommen für diesen Lebensbaum von einer sogenannten Visual Effects Society. Die zeichnen die unterschiedlichen Visual Effects Artists in der ganzen Welt aus, die irgendwas Besonderes, Neues erschaffen haben, das noch nie zuvor gegeben hat in der Visual Effects Welt. Und das sind sehr, sehr wichtige Auszeichnungen, sehr hoch angesehene Auszeichnungen im Visual Effects Bereich.
Und damals waren 50 Leute unter dir, oder? Bei diesem Projekt?
Ja, in etwa. Es war nicht bei diesem Projekt, sondern das war dann im Nachhinein, später dann in München, in der Firma Scanline, für andere Projekte dann.
Aber bei, bitte, Entschuldigung.
Bei Avatar war ich Lead-Modeler. Da hatte ich so circa 10 Leute, die verschiedene Bäume, andere Bäume gebaut haben mit der Software, die ich geschrieben hatte.
Und hast du dir jemals gedacht, eigentlich bin ich gar nicht Visual Effects Designer, eigentlich bin ich Tischler? Also hast du jemals so deine Position in Frage gestellt? Weil im Endeffekt, wir haben es ja vorhin angesprochen, du hast dir das ja alles im Grunde genommen auch selbst beigebracht. Natürlich, die Firmen haben dich begleitet und haben dir auch das richtige Werkzeug dafür gegeben, damit du das alles lernen kannst. Aber hast du dir jemals gedacht, was mache ich hier eigentlich? Also wenn man ein Jahr an einem Baum arbeitet, hast du dir jemals gedacht, warum bin ich eigentlich hier? Eigentlich bin ich Tischler. Oder wenn man dann die Auszeichnung erhält oder so. Hast du dir jemals gedacht, paradox, wie das alles zustande gekommen ist?
Ja, also prinzipiell, wenn man ein Jahr immer an dem gleichen Ding arbeitet, wird man irgendwann müde und man versucht halt trotzdem noch das Beste zu geben. Und bei mir ist das Ding, ich bin kein Artist und ich bin auch kein Techniker. Ich bin so ein Hybrid. Ich mag beide Welten sehr, sehr gerne. Und wenn man aber in einer großen Firma arbeitet, wie Veta, wo ich angefangen habe, waren es 300 Leute, am Ende waren es dann 1000 Leute, dann habe ich mich irgendwann gefühlt, ich bin in einer Fabrik, weil so viele Leute da sind und man musste sich immer mehr und mehr spezialisieren. Ich war offensichtlich für Bäume spezialisiert. Andere Kollegen waren für Felsen zuständig, diese fliegende Berge, den Avatar, kennt man sicher noch. Und jeder hat das ein Spezialgebiet, aber ich wollte nicht immer so ein Spezialgebiet haben, sondern eher für das Ganzheitliche zuständig sein.
Was war denn das schönste Projekt, an dem du bisher gearbeitet hast?
Das schönste Projekt, glaube ich, kam dann erst viel, viel später. Also Avatar kennt natürlich jeder jeder, der mich kennt, weiß irgendwie, dass ich an Avatar mitgearbeitet habe. Aber das schönste Projekt ist natürlich dann später das eigene Spiel zu entwickeln. Also während meiner Ausbildung als Visual Effects Artist war ich eher so der Künstler, aber ich habe immer mehr so die Tendenz gehabt, in Richtung Technik zu gehen und wollte immer schon, auch als Kind, schon in die Richtung Spieleentwicklung gehen. Und nach Veta in Neuseeland bin ich noch eine Zeit lang in Kalifornien gewesen, bei der Firma Blizzard. Weil ich dachte, ja, jetzt gehe ich in ein Spielestudio. War aber dort auch wieder in einem Cinematics-Team. Die machen auch nichts anderes wie Visual Effects Artists. Und dort haben wir uns auch nicht wohl gefühlt. Und deshalb, ich wollte mich einfach verwirklichen mit der Spieleentwicklung. Und nach Kalifornien war da noch ein Jahr bei uns zu Hause wieder in der Firma Scanline wieder zurück als Supervisor gewesen. Aber mich hat es immer mehr in Richtung Spieleentwicklung gezogen, auch im Privaten. Und dann haben wir, also mein Kollege der Till und ich, zusammen das Spiel gestartet, The Bug Butcher, wo wir 2 Jahre dran entwickelt und auch selber finanziert haben. Es war eine sehr harte Zeit, weil wir es selber finanziert hatten. Aber das war so die aufregendste und das tollste Projekt, das ich jemals gemacht habe.
Wie startet man so ein Spiel? Also wie kommt sowas? Wie macht man da das Konzept? Also wie baut man so ein Spiel auf? Also fragt man mal nach bei der Zielgruppe, okay, könnte das passen? Wäre das ein Spiel, was interessant ist? Programmiert man und designt man dann das komplette Game und sagt, okay, hier ist das fertige Produkt, kauft das? Oder evaluiert man das zwischendurch, dass man immer wieder Leute einlädt und die testen das? Oder wie kann man sich das vorstellen eigentlich?
Ja, Spieleentwicklung generell ist ein sehr iterativer Prozess. Also, Vergleichs sind ähnlich wie mit einer Skulptur machen. Da hat man zuerst einen groben Block und man chiselt immer wieder was weg, bis das finale Produkt entsteht. Und man weiß ja nicht vorhinein, man weiß grob, wie es sein soll, aber was dann dabei rauskommt, das zeigt es erst am Ende. Und das macht das sehr schwierig in der Spieleentwicklung, die Produktionszeit vorherzusehen. Und damals eben hat Till, mein Geschäftspartner bei Awfully Nice Studios, der ist damals auf mich zugekommen mit einem Konzept für The Bug Butcher und hat mich gefragt, ob ich das mitmachen will als Spiele, also als Programmierer.
Und wie war das dann in den 2 Jahren? Also war das erst wirklich nach 2 Jahren fertig oder war das zwischenzeitlich fertig und dann sind Bugs aufgetaucht?
Ja, das war, ich sag's mal, das ist ein Rollercoaster und fast schon jeden Tag. Also zuerst geht's mal mit dem Selbstbewusstsein ganz nach oben und irgendwann stürzt es und ab. Ja, verdammt, was mache ich da eigentlich?
Warum bin ich nicht einfach Tischler geworden?
Das ganze Spiel ist irgendwie scheiße, niemand will das haben und dann macht man ein paar Änderungen und fühlt sich wieder viel besser an. Und ja, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und dann geht es wieder rauf mit der Achterbahn. Und so geht es immer rauf und runter. Das ist wirklich ein ganz extremes. Und desto näher man an diesen Release kommt von diesem Spiel, wenn es veröffentlicht wird, desto wilder wird diese Achterbahnfahrt.
Der Bayerle Gregor, ein Bekannter von uns beiden, der hat zu mir gesagt, ja, Programmierer, die sind ja wie trotzige Kinder. Weil das, was sie haben, das ist so quasi ihr Spielzeug. Und ihr Spielzeug ist immer das Beste. Und wenn irgendjemand sagt, ihr Spielzeug ist blöd, dann reagieren sie wie ein trotziges Kind. Wie stehst denn du zu dieser Aussage?
Das stimmt schon. Aber dadurch, dass ich bin kein Hardcore-Programmierer und auch kein Hardcore-Artist, weil ich ein Hybride bin, denke ich mir immer, meine Aussage ist immer, ich benutze gerne ein Werkzeug, um irgendwas Schönes zu erschaffen. Egal, ob es jetzt Tischler ist oder Programmierer oder Artist und verwendet irgendwelche Tools, um irgendwas zu erschaffen. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtige, das Endprodukt zu sehen und auch immer das Ganzheitliche zu sehen.
Rückblickend betrachtet, das war ja 2014 und 2016 war das Game dann fertig. Wir machen jetzt eine Zeitreise zurück nach 2014 und du redest da mit dem jungen Rainer. Was würdest du denn da mitgeben, wo er da sitzt und gerade dabei ist, das Spiel zu entwickeln? Was waren die größten Learnings, was du in dieser Zeit gemacht hast? Was würdest du anders machen?
Zuerst würde mal den jungen Rainer gescheite Watschen geben.
So ist richtig. Tolle Erziehungsmaßnahme.
Na, weil man ist da, das war das erste Spiel, was ich entwickelt habe. Und man ist da brutal verliebt in das Spiel und man sieht überhaupt nicht, was andere Leute überhaupt wollen. Oder man geht halt in eine Richtung und verliert sich oft irgendwo. Und das ist das erste Ding. Also schauen, was für ein Spiel macht man, was ist die Zielgruppe, auf die man das Spiel baut. Und das zweite ist halt, damals hat man das Spiel selber finanziert, also 2 Jahre kein Einkommen gehabt. Und das war das Härteste eigentlich. Das war so extrem nervenaufreibend. Ich hatte damals innere Blutungen bekommen, also weil die Magensäure hat sich durch den Magen durchgefressen und dann hatte ich innere Blutungen gehabt, habe es nicht gemerkt und bin dann irgendwann kollabiert durch diese Aufregung eben. Das würde ich so mal nie mehr wieder machen. Also immer das Spiel schauen, dass es irgendwie finanziert ist vorher schon.
Aber ist dir also bis jetzt im Gespräch hat es zumindest so geklungen, als ob Geld eigentlich immer sekundär war. Also damals alles verkauft und für das teure College einfach auch das Auto verkauft und investiert. Und also zumindest hat es bisher so geklungen, als ob Geld eigentlich sekundär war.
Ja, es ist auch irgendwie mein Lebensmotto so ein bisschen. Also ich glaube, ich bin der Meinung, Geld kommt dann schon im Nachhinein, wenn man... Man soll seiner Leidenschaft, das will ich auch meinen Kindern so beibringen, man soll seiner Leidenschaft folgen und Geld kommt dann schon mit dem, was man macht. Egal, was man macht, wenn man es gut macht, kommt das Geld.
Hast du dann in dieser Zeit anders gelebt oder hast du gleich weitergelebt? Also weiß man, okay, weil, oder hast du schon einschätzen können, dass das 2 Jahre dauert?
Na, die Originalproduktionszeit, die plante, war 1 Jahr.
Ah ja.
Hat ein bisschen länger dauert. Und wir sind auch zu Hause schon also ganz nervös geworden, meine Frau und ich, weil uns ist das Geld ausgegangen. Und wir wussten halt nicht mehr, was wir machen sollen. Es war sehr, sehr harte Zeit. Aber im Nachhinein gesehen, definitiv unbedingt wieder machen, weil auch wenn ich den Druck hatte, aber wenn der Druck nicht da ist, dann sieht man es auch nicht so wirklich durch. Weil wenn ich jetzt, wenn das Geld da gewesen wäre und man sieht, das Spiel wird scheiße, dann hört man vielleicht irgendwann auf, ah, habe eh Geld, egal, machen was Neues. Aber so muss man das durchziehen.
Hat das Spiel dann funktioniert schlussendlich? Kam es gut an? Also es gab wieder eine Auszeichnung, oder?
Ja, genau. Also es hat nicht funktioniert im Finanziellen. Es hat die Kosten wieder reingespielt, also die 2 Jahre Entwicklungskosten, das hat es reingespielt. Und es spielt auch nach wie vor ein bisschen, wenn auch sehr wenig, Geld ein. Aber wie es sich ausgezahlt hat, war natürlich das erste Spiel, mein allererstes Spiel. Und wir hatten damals Auszeichnung bekommen für bestes Mobile Game des Jahres. 2016 war das, ja, 2016. Und unter anderem mit großen Studios, mit AAA-Studios wie Blizzard und da war auch Tomb Raider dabei und noch andere bekannte Mobile Games und wir zu zweit waren auch nominiert für bestes Spiel 2016 und das war schon ein riesengroßes Erfolgserlebnis.
Und wie bist du dann da wieder rausgekommen? Also es hat sich jetzt so angehört, dass da dann am Ende ziemlich ein tiefes Loch war und ein großer Fehlschlag. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dann händeringend versucht, wieder Geld einzunehmen oder hast du gedacht, okay, das wird sich alles schon ergeben, bis jetzt hat eh immer alles super funktioniert sozusagen. Also wie hast du damals gedacht?
Ja, am Ende von der Entwicklung wusste man natürlich nicht, das Geld ist keins mehr da, sollen wir wieder zurückgehen nach Neuseeland? Da ging es ja nicht nur noch um Geld. Wie kommen wir wieder an Geld? Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich zu freelancen. Habe dann eine andere Spieleentwicklung gefunden, wo ich als Freelancer mitmachen kann, in München, einem Kinderspiel. Das war circa 1 Jahr lang gedauert und dann haben wir uns auch finanziell wieder ein bisschen erholt. Und dann auch sehr lange gefreelanced, auch in anderen Produktionen, bis jetzt eben wieder. Und jetzt geht es wieder weiter mit einer eigenen vorfinanzierten Produktion.
Wie ist jetzt die Motivation?
Ja, die Motivation ist riesig. Also ich habe mich so gefreut, weil wir haben schon lange, jetzt seit 2 Jahren wieder versucht, eine eigene Produktion auf die Beine zu stellen. Und dauert halt so eine Zeit, bis man auch einen Investor findet. Und auch abends und am Wochenende, Nachtschichten immer an einen neuen Prototypen gearbeitet und versucht, ihn zu pitchen. Auf der Gamescom waren wir auch und so weiter. Und wenn es dann wirklich gelingt, jetzt haben wir das Geld für die Produktion. Jetzt ist natürlich der Druck da, jetzt müssen wir liefern. Aber jetzt ist es überglücklich, dass wir wieder eine neue Produktion starten haben können.
Aber ihr seid wieder zu zweit und habt wieder 1 Jahr angeballt oder gibt es da jetzt?
Nein, jetzt haben wir eine GmbH gegründet, ja, zusammen mit dem Johannes Feller. Ich glaube, den kennen wir auch beide.
Ja, genau, der Storyteller.
Ja, genau, der Storyteller, ja. Der Johannes ist der Storyteller, dann der Till Schwanden, das ist der Art Director. Ich bin der Entwickler und meine Frau arbeitet noch Halbzeit mit, auch als Artist. Wir sind jetzt zu viert.
Und wie lange ist die Zeit geplant? Also
ja, die geplant, ja. Die geplante Entwicklungszeit ist 10 Monate, aber die ist auch ziemlich, die müssen wir auch einhalten, weil die ist ja vom Investor so finanziert. 10 Monate Entwicklungszeit.
Ja,
bis zum ja Soft Launch.
Dann was soll passieren? Was ist das für ein Game?
Es wird ein Mobile Game, das wird sich nennen höchstwahrscheinlich Sushi Surf. Ist ein Surf-Mobile Game. Man tut Surfen auf der Welle zum Fische fangen. Und mit diesen Fischen, die kann man dann in seinem Restaurant bringen und sein Restaurant dann lecker Sushi kochen.
Okay, sehr cool. Ich bin gespannt. Mhm. Jetzt haben wir mal deine Geschichte durchleuchtet. Ich würde gerne noch auf zwei, drei andere Fragen eingehen, die, was ich von anderen Menschen einfach mitbekommen habe und wo es geheißen hat, frag den Rainer mal. Und da heißt es zum anderen, was ist die Zukunft? Ist es Filming oder ist es Gaming?
Beides, glaube ich, hat seinen validen Bereich. Beim Film schauen, setze mich gerne hin, will relaxen und nichts denken. Und beim Gaming, glaube ich, hat einen besseren Langzeitfaktor. Film schaue ich mir einmal an und vergesse ihn wieder. Wenn ich aber eine richtig gute interaktive Experience habe, richtig gutes Spiel, das spiele ich über, wenn es ein richtig gutes Spiel ist, auch ein ganzes Jahr lang und das vergesse ich auch nicht mehr so schnell.
Welche Welt würdest du dir gerne einmal selbst bauen?
Die virtuelle Welt kann ich da nicht sagen, aber die Welt, die ich um mich gerne haben würde, ist gerne ein funktionierendes Spielestudio, aber kein großes. Also ich würde nie irgendwie ein 100-Mann-Studio werden wollen, sondern ein kleines Studio mit 20 Leuten oder so. Und aktuell sind wir alle remote. Der Taylor Schwanden ist in Vancouver. Johannes ist in Innsbruck und meine Frau arbeitet zu Hause, ich bin auch im Büro, aber es funktioniert ganz gut, weil wir arbeiten aktuell 24 Stunden am Spiel, weil wir in der Zeit Unterschied. Und aktuell funktioniert es ganz gut und ich würde mir wünschen, dass es auch in der Zukunft dann weiter gut so funktioniert. Da bin ich schon glücklich.
Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen?
Also jeden, der diesen Berufszweig, zum Beispiel Spieleentwickler, auch machen will, es ist kein einfacher, aber wie ich auch schon in unserem Gespräch gesagt habe, man sollte seiner Leidenschaft folgen und das mit ganzem Herzen, dann funktioniert das auch. Also ich habe viele Rückschläge mitmachen müssen, aber wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann irgendwann kommt der Erfolg auch automatisch.
Ein sehr schöner Abschlusssatz. Lieber Rainer, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Interview, für das auch unterhaltsame Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei dir, Robert.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.